Hands up for more heißt es seit vielen Wochen und Monaten. Ein Slogan, der uns im deutschen Handball gerade nicht aus dem Kopf geht. Die Frauen-WM steht vor der Tür. Der Kader ist bekannt gegeben und unsere heutige Gästin ist mittendrin in dem Wahnsinn im November und Dezember. Nike Kühne ist heute zu Gast in Folge 138 von Hand aufs Herz. Ganz, ganz herzlich willkommen, Nike. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Dankeschön.
Wann und wie hast du erfahren, dass du das Heimturnier spielen wirst?
Am Sonntag war ich gerade zu Hause. Und ich habe gerade mit Mama und Papa darüber gesprochen, wie das jetzt vielleicht nächste Woche abläuft, wann bekannt gegeben wird. Und auf einmal gucke ich auf mein Handy und dann steht da Markus Gaugisch. Und dann, ja, bin ich rangegangen und so hat er es mir dann am Telefon erzählt.
Warst du dir, als du seinen Namen auf dem Display gesehen hast, sicher, dass er sagen wird, du bist dabei? Oder waren da schon auch so ein paar Zweifel dabei und so ein paar Ängste?
Also sicher war ich mir auf keinen Fall. Ich habe schon ein bisschen geschwitzt, die 2-3 Minuten, wo es dann noch ums Spiel ging, was jetzt am Wochenende war. Und ich war dann sehr, sehr froh, als er gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei.
Er hat dich schon noch ein bisschen zappeln lassen.
Ja, also es war erstmal ein kleiner Smalltalk davor.
Okay, das ist so ein Smalltalk, der wahrscheinlich eine Minute geht und sich gefühlt wie 3 Stunden anfühlt und du dir die ganze Zeit denkst, Markus, komm auf den Punkt, oder?
Ehrlich gesagt, ja.
Wie hat sich's angefühlt, dann final zu wissen, dass du dabei bist?
Ja, total schön. Also ich kann es noch gar nicht richtig realisieren. Es war einfach immer schon ein großer Traum und jetzt in dem Alter schon dabei zu sein, ich glaube, ich weiß noch gar nicht, was da so richtig auf uns, auf mich zukommt. Man kann sich das nur vorstellen, ich stelle mir das auch schon oft vor und ja, ich hoffe einfach, dass es genauso gut wird, wie es in meinen Vorstellungen ist.
Ja, umso erstaunlicher ja diese ganze Geschichte und deswegen vielleicht auch diese leichten Zweifel verständlich. Du hast 10 Länderspiele erst absolviert, du hast ja erst vor... Ja, in einem knappen Jahr, nee, ein bisschen mehr als einem Jahr, am 24. Oktober letzten Jahres debütiert für die deutsche Nationalmannschaft. Und eigentlich wärst du ja auch bei der EM dabei gewesen, wenn du dich nicht verletzt hättest.
Ja, also, ja schon. Also wie gesagt, 10 Länderspiele, ich habe jetzt keine große Erfahrung, aber ich bin auf jeden Fall bereit, alles zu geben, alles reinzuhauen und habe einfach unfassbar Bock auf das Turnier.
Wie ging es dir damals, als du die EM verpasst hast wegen der Knieverletzung?
Ja, das war schon hart. Also ich war schon sehr, sehr hart dann, das MRT-Ergebnis zu kriegen und ich hatte schon die ganze Zeit die Hoffnung, es war dann ja in Innsbruck da im Krankenhaus, einen Tag vorher, dass es halt nichts Schlimmes ist. Es war jetzt nicht irgendwie, dass ich groß Schmerzen hatte, aber es war halt schon irgendwas und dann haben wir halt gesagt, okay, wir klären es halt ab und ja, dann kam halt leider doch eine Verletzung raus, die mich dann daran gehindert hat, das dann nicht zu spielen. Aber ich bin jetzt umso glücklicher, dass es jetzt mein erstes Großturnier schon Heimturnier ist. Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr besonders.
Besser kann man doch gar nicht starten, oder?
Ja, vielleicht sollte es so sein, wer weiß.
Versuch mal jemandem Außenstehenden zu erklären, also klar, jedes Turnier ist wichtig für die sportliche Entwicklung, für die sportlichen Erfolge. Und trotzdem ist so ein Heimturnier einfach nochmal was anderes. Und ich glaube, man versteht es erst so wirklich, wenn man selber drin steckt, was der große Unterschied ist. Kannst du es in Worte fassen, was den Unterschied ausmacht?
Vielleicht einfach, dass so viele Menschen noch zusätzlich hinter einem stehen. Mhm. Also man macht das natürlich für das Team, aber man macht es auch irgendwie, um den Leuten was wiederzugeben. Und ich glaube, das, was die einem dann geben, wollen wir dann auf dem Spielfeld als Feuer, als Team, als ja mit super Ergebnissen, guten Leistungen wiedergeben. Und für mich persönlich auch einfach meine Familie, Freunde, dass sie mich unterstützen können. Ich denke, die 4 Wochen werden auch vielleicht irgendwann mal ja nicht so schön. Wer weiß, ob man da auch mal irgendwie Heimweh oder einfach auch in der Weihnachtszeit sich denkt, ey, vielleicht jetzt auch mal auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich glaube, da sind wir dann auch professionell genug, dass wir da den Schalter immer umgestellt kriegen. Mhm. Aber ja, ein großer Punkt für mich ist auch die Familie. Mhm.
Du hast wahnsinnig große Konkurrenz auf deiner Position, natürlich mit Xenia Smits und Emily Vogel. Spornt dich das an? Siehst du sie als Vorbilder? Spielt es überhaupt keine Rolle, wer welche Anteile hat, weil ihr sowieso als Mannschaft auftretet? Wie siehst du diese Konkurrenzsituation und wie gehst du persönlich damit um?
Also sie sind schon klar Vorbilder für mich. Also ich glaube, ich habe das in irgendeinem Interview gesagt, vor allem Xenia, da habe ich schon irgendwie als kleines Kind immer zu aufgeschaut und zwar mit Ludwigsburg schon besonders, als wir gegen sie gespielt haben und ja, einfach ihre Persönlichkeit und wie sie auch neben dem Spielfeld ist, das kriege ich jetzt ja noch mal mehr mit in der Nationalmannschaft, dass ja, ist schon sehr beeindruckend für mich und freue mich einfach, dass ich da jetzt von ihr lernen kann. Aber natürlich das Gleiche auch von Emmy. Also ihre Rückraumwürfe, ihre Sprungkraft, aber sie ist auch genauso ein super Teamplayer neben dem Spielfeld. Ja, aber natürlich möchte ich mit meiner Leistung da sein, wo die sind und vielleicht auch ja, vor ihnen irgendwann spielen. Aber jetzt denke ich, bin ich da klar noch hinter denen.
Ihr hattet im September einen Lehrgang mit zwei Testspielen gegen die Niederlande, die ja Co-Gastgeber des Turniers sind. In den Niederlanden habt ihr verloren, zu Hause habt ihr gewonnen mit 27-22. Zeigt das vielleicht auch, wie wichtig so ein Heimvorteil bei einer WM sein kann?
Ja, vielleicht schon. Also da waren schon gut Zuschauer da und es ist wie vielleicht ein Heimspiel im Blomberg, um das blöd zu vergleichen, aber irgendwie hat man da unbewusst nochmal ein bisschen mehr Bock. Also es ist jetzt nicht, dass man bei Auswärtsspielen keine Lust hat, auf keinen Fall, aber das kommt irgendwie automatisch, dass man denkt, ey, Heimspiel jetzt nochmal erst recht.
Die Halle ist voll, die Atmosphäre ist da, bekannte Gesichter im Publikum.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Und dann gab es jetzt im Oktober den Lehrgang mit der EM-Qualifikation, also quasi das, worüber ja auch, nee, hat Markus mit dir über das Spiel, über das letzte Spiel mit Blomberg gesprochen oder hat er mit dir über diesen Lehrgang gesprochen?
Über das Göpping-Spiel, über das Blomberg. Göpping-Spiel,
ja. Okay. bei dem Lehrgang im Oktober habt ihr zweimal sehr deutlich gewonnen, gegen Mazedonien, Nordmazedonien und gegen Belgien, 3 und 6 Tore jeweils von dir. Wie zufrieden bist du mit diesen beiden Lehrgängen?
Ich war erstmal super froh, dass ich so viel spielen durfte. Es war jetzt gegen die Niederlande nicht so der Fall, aber gehört auch mal dazu. Ich bin jung und da passiert das halt mal. Mhm. Und da war ich einfach froh, dass ich da das Vertrauen bekommen habe und mich vielleicht auch nochmal in einer gewissen Weise zeigen konnte. Ich hatte sonst halt schon das Gefühl, okay, vielleicht hast du dich nicht zeigen können, vielleicht lädt er dich deshalb nicht ein. Deswegen war ich dann froh, dass ich das da, glaube ich, auch ganz gut gemacht habe. Gerade in der Abwehr habe ich dann mit Emmy schon auch eine starke Sicherheit einfach auch gefühlt, so neben mir, sehr erfahren und hat mir dann auch schon geholfen. Da, als ich dann angefangen habe, war es auch schon ein bisschen Aufregung. Aber ich denke, wir haben das dann ganz gut gelöst und ich hatte dann im ersten Spiel auch erstmal nur die Aufgabe, in die zweite Welle mitzugehen. Das war auch für mich dann erstmal super, dass ich mich auf ein, zwei Sachen konzentrieren konnte. Und ja, dann gegen Belgien habe ich dann auch im Angriff angefangen. Also es hat mich sehr gefreut, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, gegen die Niederlande hattest du nicht so viele Spielanteile, wolltest diesen Lehrgang im Oktober eben auch nutzen, um dich zu zeigen. Hast du dir Druck gemacht davor? Also hast du das im Hinterkopf gehabt, so nach dem Motto, das könnte jetzt die letzte Möglichkeit sein vorm Turnier nochmal, weil es kann ja auch nach hinten losgehen, Druck kann ja auch leben.
Ja, auf jeden Fall, nee, also ich habe mir jetzt nicht gedacht, boah, wenn du jetzt nicht gut trainierst, dann bist du raus. Also ich habe einfach nur gehofft, dass ich mich hier jetzt nochmal mehr zeigen kann. Natürlich geht es auch über Trainingsleistung, aber du willst es ja auch im Spiel zeigen, also da sind dann ja nochmal andere Drucksituationen und du willst es halt auch auf den Punkt bringen. Ich bin, glaube ich, ganz normal einfach reingegangen.
Jetzt ist der Kader raus. Lang ist es nicht mehr bis, ist wirklich nicht mehr lang.
Nee.
Gerade Wahnsinn. 2, 3 Wochen geht's los. Ja. Gruppenspiele gegen Island, Uruguay und Serbien. Mhm. 2 europäische Gegner und dann eine komplett unbekannte Mannschaft, wie es halt so ist bei solchen Weltmeisterschaften, die vielleicht auch einen unkonventionelle Art von Handball spielen. Mhm. Wie stellt ihr euch darauf ein? Kann man sich darauf überhaupt einstellen?
Ja, ich denke mal mit Videoanalyse das schon. Aber man hat, glaube ich, auch gegen Belgien gesehen, dass wir da unsere Probleme hatten, reinzukommen, obwohl man dann erstmal sagt, okay, die sind schon eher deutlich unterlegen. Aber man muss sich an den Spielstil gewöhnen und ich denke, das müssen wir da auch erstmal tun.
Die ersten 3 aus den 4er-Gruppen qualifizieren sich dann für die Hauptrunde. Klingt jetzt erstmal machbar.
Ja, ich hoffe schon. Ja. Ich denke auch, das sollten wir schaffen, ja.
Also du rechnest ganz klar damit, dass es nach Stuttgart dann weitergeht nach Dortmund.
Ja.
Ihr habt ja, das finde ich ganz spannend, das hat mir, jetzt muss ich gerade überlegen, wer es mir erzählt hat, ob es Anja Althaus war oder Saskia Lang. Ihr habt ja in der Vorbereitung im Sommer quasi diesen Way to Netherlands ein Stück weit nachgezeichnet mit einer Teammaßnahme, weil ihr gesagt habt, okay, in die Niederlande soll es gehen, da geht es dann nämlich nach dem Viertelfinale weiter. Was hat das mit dir gemacht, diesen Weg einmal auch wirklich bewusst zu gehen?
Ehrlich gesagt, da habe ich das noch nicht so realisiert, aber jetzt so im Nachhinein ist es schon cool. Also man war schon an dem Ort, wo man unbedingt hin will und Die Bedingungen waren super, das Hotel war ja richtig gut, hat, glaube ich, jeder vom Essen geschwärmt und ja, wir haben da schon gute Erinnerungen geschaffen mit ein paar Teambuilding-Maßnahmen und da wollen wir auch neue erschaffen.
Habt ihr euch Ziele gesetzt für dieses Turnier?
Ja,
als Mannschaft?
Erstmal Schritt für Schritt in die Hauptrunde und dann hoffentlich in Dortmund ein super Viertelfinale spielen. Ich denke, das kann man schon sagen, dass wir da schon ein Augenmerk drauflegen. Da meine ich, ist ja auch am 6.12. das Spiel, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Ich glaube, es ist am 9.
Am 9., okay.
Ja, Viertelfinale ist am 9.
Okay, gut, weil am 6. Kriegt man zum Beispiel schon keine Karten mehr. Also ich dachte, das wäre das Spiel. Aber gut, ich denke, da wird dann auch viel los sein. Ja, ich hoffe, dass wir dann da dann das Spiel gewinnen und nach Rotterdam fahren können.
Genau, danach würde es dann halt nach Rotterdam gehen. Genau. Das heißt, bis zum Viertelfinale seid ihr auf jeden Fall zu Hause in Deutschland vor den eigenen Fans. Was glaubst du, wie groß ist dieser Faktor, wenn wir über das Thema Erfolg reden? Wir haben vorhin ja schon mal kurz darüber gesprochen, wie viel mehr es dir persönlich zumindest gibt, vor eigenem Publikum zu spielen.
Ich denke, dass das schon nochmal ein paar Prozent aus uns rausholen kann. Also mich motiviert es immer, vor vielen Leuten zu spielen. Ich habe da eigentlich nicht so großen Respekt vor. Vielleicht einmal kurz sammeln, alles wahrnehmen. Aber dann macht es einfach Spaß, die Leute mitzunehmen. Und ich denke, die werden da auch alles reinhauen und wollen hoffentlich eine Handballsensation in Deutschland erleben.
Also ich würde gerne eine Handballsensation in Deutschland erleben. Auch wenn die eigentliche Sensation ja dann quasi erst in Rotterdam stattfindet.
Aber ja.
Was überwiegt bei dir jetzt so ein paar Wochen vorher? Aufregung, Vorfreude, Stolz, eine Mischung aus allem. Wie geht's dir gerade?
Schon eine Mischung. Also die Nachricht ist jetzt noch nicht so lang her. Die Nachricht habe ich zu Hause bekommen und Mama hat dann auch direkt gesagt, okay, wir bestellen jetzt was zu essen, das ist was Besonderes. Meine Geschwister haben mich auch dann direkt umarmt, obwohl sie es gar nicht richtig verstanden haben, glaube ich.
Die sind aber jünger als du, ne?
Ja, die sind 6. Also schon auch ein bisschen stolz, das jetzt geschafft zu haben. Ich hoffe sehr, dass ich heile bleibe, dass ich gesund bleibe, dass ich dabei sein kann. Und natürlich aber auch Vorfreude. Wir haben gerade über die ganzen Zuschauer gesprochen. Ich glaube, das ganze halbe Jahr jetzt über oder schon länger hört man die Hands Up for More-Kampagne und ich glaube, jetzt kann es auch einfach losgehen. Jetzt wollen wir uns zeigen und wir freuen uns.
Was hat Mama zu essen bestellt zur Feier des Tages?
Wir haben beim guten Italiener bestellt, da gab es einen Schnitzel.
Ein Schnitzel beim Italiener, Nike.
Ja, die sind gut. Pizza hatte ich schon.
Okay. Jetzt hast du gerade ja noch gesagt, du hoffst, dass du heile bleibst. Gerade natürlich auch mit der Erfahrung von letztem Jahr im Hinterkopf. Heißt es, man geht die nächsten Spiele im Verein dann auch vorsichtiger an? Das geht doch gar nicht,
nein,
oder?
Nein, das war jetzt nur so dahingesagt. Also ich werde weiterhin Vollgas geben und ich habe auch schon an dem Moment gedacht, wo es damals im Training passiert ist. Aber ich werde normal trainieren. Es war vielleicht einfach Pech. Ich werde weiterhin normal mein Handballspiel durchziehen, so wie ich es auch immer tue.
Sehr schön. Du hast es gerade schon angesprochen, 6.12. gibt es jetzt schon keine Tickets mehr. Ihr da draußen könnt natürlich und sollt vor allem auch die Frauen-WM natürlich ordentlich unterstützen und euch Tickets holen. Ganz, ganz dringend, außer für den 6.12., der ist ausverkauft. Und wenn ihr euch schon mal ein bisschen einstimmen wollt auf dieses Turnier, auch das hat Nike gerade gesagt, die Hands Up for More-Kampagne ist in aller Munde. Es gibt dazu den offiziellen WM-Song, der ziemlich cool geworden ist. Wie findest du ihn?
Ja. Ja, sehr cool. Wirklich. Ich fand auch das Musikvideo super.
Bist du auch mit dabei?
Nee.
Anja habe ich gesehen, glaube ich, die Tochter auf.
Antje, Xenia, Kati, glaube ich. Ich glaube, irgendwann habe ich noch vergessen. Aber wir haben es auch zusammen angeguckt. Wir hatten schon vorher einen kleinen Teaser bekommen. Und das hatten wir zusammen in der Mannschaftsbesprechung angeguckt. Und dann sind die da auch sehr cool am Rumsitzen. Und da wird schon ein bisschen gelacht.
So, wenn ihr den Song noch nicht kennt, dann könnt ihr jetzt die folgenden Minuten nutzen, um mal kurz reinzuhören in den offiziellen WM-Song, um euch ein bisschen einzustimmen auf das Turnier. Vielleicht gleich nebenbei den Laptop aufzumachen und mal zu schauen, ob es für die anderen Spiele noch Karten gibt und euch die zu holen, damit ihr Nico und den Rest des Teams unterstützen könnt. Wir machen eine kurze Pause und starten dann rein in Teil 2, sprechen über Nikes Karriere, über ihren Werdegang und natürlich auch ihre Zeit hier bei Blomberg-Lippe. Weiter geht's mit Teil 2 von Folge 138 von Hand aufs Herz. Nike Kühle ist weiterhin bei uns. Und bevor wir über deinen handballerischen Weg sprechen, würde ich gerne einmal kurz über die private Situation sprechen. Keine Angst. Es geht eher um das, was du neben dem Handball machst. Ja. Denn du hast im April diesen Jahres ein Fernstudium in Kinderpädagogik begonnen. Mhm. Erzähl uns mal, was es damit auf sich hat. Was macht man damit? Was lernst du dort? Was hast du später damit vor?
Ja, also eigentlich ist das nur Plan B, sage ich mal, von meinem Nebenberufsplänen, weil ich eigentlich gerne Lehramt studieren möchte. Aber das ist einfach nicht möglich als Fernstudium, und in Präsenz studieren, das wäre mir, glaube ich, auch zu viel mit dem Leistungssport. Und ja, dann habe ich überlegt, was kann ich noch machen, was irgendwie in die Richtung geht. Ich habe dann schon jetzt über die Jahre, oder die ein, zwei Jahre nach dem Abi, rausgefunden, dass ich gern was mit Kindern machen möchte. Ich hatte auch erst ein Studium als Psychologie angefangen, das habe ich aber auch relativ schnell abgebrochen, das war doch nicht so meins. Naja, auf jeden Fall bin ich dann auf Kinderpädagogik gekommen, weil ich einfach in die Richtung von Grundschullehramt gehen wollte. Mhm. Und ja, das finde ich bisher auch super interessant. Kommt relativ selten noch dazu, dass ich da jetzt mal wirklich irgendwie eine Klausur schreibe. Aber aktuell mache ich auch ein Praktikum in der Grundschule, und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Und ich glaube, das zeigt dann auch, dass ich das später mal machen möchte.
Wie funktioniert das, neben dem Leistungssport noch ein Praktikum zu machen?
Ja, aktuell mache ich es halt vormittags. Mhm. Also ich habe da auch eine sehr gute Freundin, Kaya Ziegenbein. Und mit ihr mache ich das, habe ich halt auch alles abgesprochen, auch mit dem Schulleiter ins Gespräch gekommen. Aber er war da auch relativ entspannt und meinte, ja, auf gar keinen Fall ist das irgendwie ein Problem, dass du dann irgendwie mal nachmittags vielleicht nicht da bist. Er ist auch ab und zu mal in den bei unseren Heimspielen da, mhm, und vielleicht ein bisschen auch durch Vitamin B so reingerutscht. Aber ja, ich glaube, ein bisschen Glück brauchte man da auch. Aber ja, ich bin dann von 7.45 Uhr bis 13 Uhr in der Schule und esse dann Mittag und danach geht's zum Training, ja.
Warum arbeitest du so gerne mit Kindern?
Ich denke, es kommt durch meine kleinen Geschwister. Also ich habe drei kleine Halbgeschwister, und ja, das erste Jahr war ich noch zu Hause. Da habe ich mit denen, habe ich die aufwachsen sehen. Und ja, ich denke, es kommt daher, mich machen die auch einfach glücklich. Irgendwie bleibt man dadurch noch mehr Kind, und ja, ich finde es einfach total schön, dem was beizubringen, und ja, das ist, glaube ich, der Grund.
Zwei von den dreien sind sogar Zwillinge, ne?
Ja, genau, von meiner Mama.
Kannst du sie auseinanderhalten?
Ja, es ist Jung und Mädchen.
Ah, okay. Annie und Anton, das passt dann schon. Das ist relativ einfach. Ja, du bist relativ spät dann eben dreifache große Schwester geworden. Ja. Du sprichst gerade an, die Zwillinge, mhm, sind die Kinder deiner Mama. Deine Eltern, genau, haben sich getrennt, ja, und haben dann quasi in neuen Partnerschaften nochmal, ja, Kinder bekommen. Und das, mhm, sind quasi diese drei ja, Geschwister, die du relativ spät in deinem Leben dazu bekommen hast. Ja. Vorher warst du Einzelkind.
Mhm. Ja, also 15 Jahre, um genau zu sein. Mhm. Und es war dann schon auch sehr krass, dass Mama und Papa dann gleichzeitig unterschiedlich voneinander nochmal Nachwuchs bekommen haben. Und ja, ich fand es dann einfach schön. Natürlich war das dann zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz so einfach mit dem Schritt jetzt, gehst du jetzt nach Blomberg, machst du den Schritt zum Leistungssport. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut geregelt bekommen, aber ich vermisse die auch schon sehr oft.
Du sagst selber ja ganz oft, dass du Familienmensch bist. Wie viel Zeit hast du neben Sport und Praktikum und Fernstudium noch für die Familie? Wie oft seht ihr euch?
Also jetzt mal am Sonntag kann man schon mal nach Hause fahren. Das mache ich jetzt auch nicht immer. Es ist zum Glück nicht so weit weg. 1,5 Stunden von hier wohne ich. Und ja, dann zu Hause sein ist schon nochmal was anderes, als wenn Mama, Papa oder die ganze Familie hier ist. Das ist einfach nochmal ein anderes Feeling. Aber das klappt schon ab und zu mal, ja.
Du wirst seit knapp 2 Jahren von der Bundeswehr unterstützt als Sportsoldatin. Mhm. Ohne diese Unterstützung, würde ich mal vermuten, wäre das, was du hier machst, schwer umsetzbar bis nahezu unmöglich, oder?
Ja, es wäre schon deutlich schwieriger. Also so muss man sich schon aktuell erstmal nicht so die Probleme um das Finanzielle machen. Mhm. Aber natürlich unterstützen sie ja noch nicht nur finanziell. Also man lernt da auch viel, und wir haben da Lehrgänge, und auch die Grundausbildung hat mich auch in einer gewissen Weise geprägt. Also das alles mal so mitzukriegen, was da für ein harter Job hintersteckt. Und das war bei uns nur abgespeckt. Also da machen die normalen Rekruten schon noch mal deutlich mehr, als wir es tun. Und es war schon sehr strukturiert, sehr 6 Uhr antreten, alles muss schon geputzt sein, alles muss richtig sitzen. Also da hat man schon noch mal mitbekommen, wie es vielleicht ja damals war und wie es damals halt normal war und was für ein Privileg wir jetzt haben, dass wir das so nutzen können und dass uns ja so unterstützt wird.
Deine handballerischen Wurzeln, die liegen beim MTV Seesen.
Ja.
Wann und wie bist du zum Handball beim MTV Seesen gekommen?
Ja, dadurch, dass meine Eltern relativ jung waren, war ich gezwungen, in die Halle zu gehen. Und Mama und Papa haben beide Handball
gespielt.
Genau, ja. Oma und Opa auch. Und ja, dann war ich im Maxi-Cosi immer in der Halle. Und so, ja, mittlerweile wurden mir auch ein, zwei Geschichten erzählt. Ja, dann hat die Thekenfrau mich so ungefähr halt mal gefüttert, als Mama noch im Tor stand oder so. Also sowas kriegt man dann jetzt schon mit. Aber ja, ich glaube, ich bin da einfach schon relativ früh einfach rumgelaufen und ja, so ist dann dazu gekommen, dass ich da auch bei geblieben bin.
Kinder, die so aufwachsen, und das sehe ich an meinem eigenen Sohn, haben oft dann im späteren Leben wenig Berührungsängste im Umgang mit anderen Menschen, sind oft sehr offen, sehr neugierig, haben weniger Angst, auf andere zuzugehen. Beobachtest du das bei dir selber auch? Oder bist du eher ein zurückhaltender Typ?
Ich glaube, ich bin schon eher offen als zurückhaltend, aber ich glaube, ich muss auch erstmal die Situation, wenn ich irgendwo neu reinkomme, analysieren. Also gucken, wer ist hier, aber ich denke, wenn ich dann in meinem Umfeld bin, dann bin ich auch schon sehr, sehr offen und nicht so zurückhaltend.
Beim MTV Seesen gab es ein Problem. Es gab keine Mädchenmannschaft.
Ja.
Und das heißt, dass du dann nach Northeim gewechselt bist, was circa 30 Kilometer von deiner Heimatstadt entfernt liegt. Und da warst du 4 oder 5 nach meinen Informationen. Also wahnsinnig jung.
Ja.
War das deine Überzeugung, trotzdem Handball spielen zu können, auch wenn es da keine Mädchenmannschaft gab? Oder waren das deine Eltern, die gesagt haben, so, wenn es hier nicht geht, dann halt 30 Kilometer weiter?
Nee, ich wollte schon gerne weiter Handball spielen. Also ich weiß nicht ganz genau, was ich da zu dem Zeitpunkt schon gemacht habe, aber ich habe sehr viel Sport, unterschiedliche Sportarten gemacht. Und dann hat Mama einfach gesucht, was es so in der Region gibt. Und ich glaube, Salzgitter oder Wolfsburg stand auch mal zur Auswahl. Aber ich glaube, Northeim hatte eine schönere Homepage oder so. Auf jeden Fall hat Mama gesagt, guck dir das doch mal an. Und dann ja, hat sie gesagt, lass uns das doch mal probieren. Sind wir da hingefahren und dann bin ich da auch geblieben.
Das ist ein wahnsinnig hoher organisatorischer und zeitlicher Aufwand dafür, dass du noch so extrem jung warst. Wie habt ihr das gemeistert als Familie?
Ja, auf jeden Fall auch mit Oma und Opa zusammen. Also da haben alle unterstützt. Ich hoffe, ich vergesse da jetzt keinen, aber Oma und Opa waren da auch schon ein sehr, sehr großer Anteil. Also die haben mich da wirklich überall hingefahren und immer, und dann noch ein kleines Lunchpaket, weil es ja dann irgendwie auch stressig, da haben sie schon sehr, sehr gut auf mich aufgepasst.
Du hast gerade gesagt, du hast viele Sportarten betrieben in dem Alter. Was hast du noch gemacht?
Also ich habe noch relativ lang Tennis gespielt. Da war dann auch irgendwann die Entscheidung zwischen Tennis und Handball. War dann aber schon ein bisschen später. Ich habe Leichtathletik gemacht. Ich bin Trampolin gesprungen, Touren, Inliner fahren. Also ich habe sehr, sehr viel gemacht. Nur zum Fußball hat Mama mich nie gelassen.
Du wolltest, aber du durftest nicht?
Ja.
Warum nicht?
Ich glaube, weil es draußen ist. Und
hatte sie selber keinen
ja,
Bock drauf.
Ja, und ich glaube, Mama mochte auch einfach den Spirit im Handball lieber. Also da war sie schon, bleib doch nochmal beim Handball. Und wenn ich es unbedingt gewollt hätte und drauf gepocht hätte, dann hätte sie mich, glaube ich, auch gelassen.
Warum hast du dich dann am Ende final für den Handball entschieden? Irgendwann kam ja der Punkt wahrscheinlich, wo es dann zu viel war und du ein bisschen reduzieren musstest.
Ja, also es war dann irgendwann die Frage zwischen Tennis und Handball. Und einfach, weil es ein Mannschaftssport ist und ich mich in Northeim da super wohl gefühlt habe. Und es auch, glaube ich, öfter in der Woche war als Tennis. Also da hatte ich dann schon auch einfach mehr Spaß dran, zusammen mit meinen Freunden zu spielen, anstatt alleine.
Also der Mannschaftssport, das Team war schon auch ein überzeugendes Argument.
Ja,
kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, und dazu lief es ja in Northeim sportlich auch sehr, sehr gut. Wir springen mal rein in die Saison 2019-2020. Deine erste B-Jugendsaison. Aber gleichzeitig hast du auch schon für die erste Damenmannschaft gespielt. Da warst du 15 Jahre alt.
Ja, ich hatte, glaube ich, so eine Sondergenehmigung. Dadurch war das dann möglich. Und ja, der Verein war da super offen und haben gesagt, ey, Nike, willst du es nicht mal probieren? Wir brauchen dich. Und dann natürlich helfe ich da mit und war natürlich auch super aufgeregt. Mit 15 war das schon sehr, sehr cool. Aber ich hatte da auch, so wie hier jetzt, eine super Mannschaft, die mich sehr gut aufgenommen hat. Und dann hat es einfach sehr viel Spaß gemacht.
Glaubst du, es hat eine Rolle gespielt für deine Entwicklung, dass du in so jungen Jahren schon mit dem Frauenhandball, mit dem Erwachsenenhandball in Kontakt getreten bist?
Ja, vielleicht ein bisschen durch die Körperlichkeit. Also es ist dann schon auch ein bisschen anderer Handball, also Jugendhandball im Vergleich zu Frauenhandball. Und einfach, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, mein Papa weiß es auch genau, weil der es mir, glaube ich, schon dreimal erzählt hat. Da war eine Torhüterin aus Plesse-Hardenberg, die war relativ groß, ich weiß ihren Namen leider nicht mehr. Aber das war mit eins meiner schlechtesten Spiele, weil ich sonst immer lang hochgeworfen habe und die wusste das halt. Und ich habe es jedes Mal wieder versucht und irgendwie hat mich das so geprägt, dass ich dann danach halt schon sauer war. Warum hast du jetzt nicht getroffen? Warum hat die dir da so den Schneid abgekauft? Ja, ich denke, dadurch habe ich schon irgendwo auch meine Lehren gezogen.
Warum hast du nicht einfach mal unten geworfen?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jung und naiv.
Verbittert. Nee, ja, also, ne, man, ja. Vielleicht wolltest du es dann unbedingt ihr zeigen.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendein Tor habe ich dann noch geworfen, aber es war recht spät.
Du bist dann in der Saison 2020, 2021 nach Hannover gewechselt, zur TSV Hannover-Badenstedt. Geplant war eigentlich ein Zweitspielrecht mit Nordheim.
Ja.
Aber daraus wurde dann aufgrund von Corona nichts.
Ja, das war ein bisschen blöd. Also ich hätte sehr gerne noch die Saison auch für Nordheim irgendwie anders zu Ende gebracht. Und so war der Abschied halt auch irgendwie nach den ganzen Jahren nicht so schön. Das heißt jetzt nicht, dass ich da noch einen Abschied oder so erwartet hätte, aber ich hätte einfach gerne nochmal mit der Mannschaft zusammen ein letztes Spiel gehabt und so einen schönen Abschluss gehabt. Aber da gab es im Nachhinein nur noch ein schönes Geschenk und die sind da auch weiterhin ordentlich am Unterstützen und da habe ich auch noch gute Kontakte hin. Also ja, ich denke, dass das dann in Hannover einfach auch der nächste Schritt dann war. Da war es dann, glaube ich, Jugendbundesliga und B-Jugend. Dritte Liga habe ich dann nicht gespielt, aber ja, da waren wir dann auch erfolgreich in der B-Jugend.
War das dann schon der Zeitpunkt, wo du auch bewusst über das Thema Profi-Handball nachgedacht hast?
Ja, da hat es so langsam angefangen. Also da waren auch die ersten Auswahllehrgänge, meine ich, müssten daraus angefangen haben. Und da macht man sich dann schon so Gedanken, okay, willst du den Weg weitergehen? Aber irgendwie ist man auch so, okay, was machst du hier gerade eigentlich? Also ist es jetzt wirklich professioneller Handball, den du betreiben willst? Aber ja, es macht einfach Spaß und das habe ich auch dann immer weiter so gemacht.
Und das Ganze eingebettet in eine Zeit, die ja irgendwie total surreal für alle war, nämlich die Corona-Pandemie. Ja, wo zum Teil monatelang gar kein Sport gemacht wurde, im Amateurbereich viele, viele Monate nicht. Wo eh schon irgendwie jeder am Struggeln war und nicht so richtig wusste, wohin mit sich. Und genau in dieser Zeit entwickelst du quasi deinen Traum vom Profi-Handball.
Ja, zu der Zeit war ich auch mit meiner besten Freundin Maya, oder das hat sich da erst so entwickelt. Und weil ich halt bei ihr diese 3 Monate so gut wie gewohnt habe. Also ich war dann schon öfter mal zu Hause, aber es war halt so, dass wir in Hannover trainieren konnten und in Nordheim halt nicht und in Seesen hatte ich schon erst recht nicht die Möglichkeiten dazu. Ja, und dann sind wir da immer in Olympiastützpunkt zusammen und ja, irgendwie war die Zeit dann schon recht prägend und die Freundschaft ist bis heute auch geblieben. Also vielleicht, ich glaube immer an so Sachen, dass das dann so sein soll. Also schon sehr interessant sowas.
Und weil die Freundschaft bis heute so geblieben ist, muss sie natürlich auch Teil dieses Podcasts sein. Uns hat eine kleine Sprachnachricht von ihr erreicht. Sie spielt ja auch noch Handball, ne? Rostock, zweite Handball-Bundesliga.
Ja, genau.
Moin, Nike, hier ist Mirja. Ja, ich habe den Auftrag bekommen, mich mal mit einer kleinen Audio an dich zu wenden und ein bisschen von unseren schönsten gemeinsamen Erlebnissen oder einer lustigen Geschichte zu erzählen. Naja, und zu den schönsten gemeinsamen Erlebnissen gehören natürlich neben unseren sportlichen Erfolgen zusammen in der Jugend mit der Deutschen Meisterschaft und der Vize-Europameisterschaft. Für mich vor allem unsere gemeinsamen Urlaube im Sommer, das schätze ich wirklich total und die sind uns ja auch absolut heilig, dass wir es jeden Sommer schaffen, zumindest für ein paar Tage gemeinsam wegzufahren. Naja, und bei der lustigen Geschichte dachte ich, hole ich mal ein bisschen aus in die Zeit, wo unsere Freundschaft eigentlich erst so richtig ins Rollen kam. Und das war ja während Corona für mich auch eine sehr, sehr wichtige Zeit, dass ich dich da an meiner Seite hatte, als du dann bei uns eingezogen bist. Naja, und es gab einen gewissen Tag, an dem wir vom Frühtraining kamen, mitten im Winter, draußen also schön arschkalt. Und ich hatte blöderweise den Hausschlüssel vergessen, also kamen wir nicht rein. Und vielleicht willst du den Leuten ja mal erzählen, wie du die Zeit draußen dann in der Kälte produktiv, regenerativ genutzt hast, in der Zeit, wo wir natürlich schön den Online-Schulunterricht verpasst haben. Naja, auf jeden Fall noch viel Spaß beim Podcast.
Ich kann nicht. Also der Hammer, wirklich. Ganz liebe Grüße erstmal an Merja. Ja, also ich war schon relativ sauer zu dem Zeitpunkt.
Dass sie den Schlüssel vergessen
hat. Ja, dass sie den Schlüssel vergessen hat. Ich glaube, ich hatte nämlich auch eine Konferenz irgendwie online, da, wo ich dann da sein musste. Ja, und ich glaube, ich war dann auch ein bisschen ironisch und ich habe dann halt einfach meine Blackroll genommen und habe mich ausgerollt auf der Straße, weil ich so dachte, okay, also was machst du jetzt? Und dann, ja, habe ich halt gesagt, okay, naja, also ich räume mich jetzt hier aus, mir egal, was du machst, aber ich nutze den Moment jetzt. Wir haben, glaube ich, nachher nochmal Training oder so gehabt, also irgendwas stand auf jeden Fall noch an. Ja, und habe ich mich da auf meine Blackroll gelegt. Ich glaube, da gibt es auch noch ein Foto von, also habe ich auf jeden Fall im Kopf die Situation.
Kamen Menschen vorbei und wie waren die Blicke?
Nee, ich glaube, es kam keiner vorbei, weil es sehr kalt war und deswegen wollte ich auch sehr gerne in die Wohnung rein. Aber nee, da gab es, glaube ich, keine Leute, die doof geguckt haben.
Wie lange hat es gedauert, bis ihr in die Wohnung gekommen seid? Wie habt ihr das Problem dann gelöst?
Oh, ich glaube, ihre Mama ist dann irgendwann gekommen. Die arbeitet aber so eine halbe Stunde weg im Krankenhaus und ja, dann kam sie irgendwann mit dem Schlüssel an.
Wie lange hast du danach nicht mit ihr gesprochen?
Sofort.
Okay.
Ich war jetzt nicht richtig sauer. Ich dachte so, oh, ey, ich habe eine Konferenz.
Muss ja jetzt
es
nicht
ist
sein.
Sehr kalt. Mhm. Ja. Aber war okay dann.
Sie hat die gemeinsamen Urlaube angesprochen im Sommer. Wo wart ihr diesen Sommer?
Wir waren in Barcelona dieses Jahr. Eigentlich wollten wir uns noch mit Onna, meiner Mitspielerin, treffen. Aber es hat dann spontan nicht geklappt, weil sie dann auch einen Urlaub hatte. Mhm. Sie wollte uns eigentlich auch ein paar Sachen zeigen, aber wir sind auch so ganz gut rumgekommen. Irgendwie sind wir da immer, okay, wir gucken erstmal, wo wir hinkommen, haben uns so ein U-Bahn-Ticket, Tram-Ticket geholt und sind dann da überall mit rumgefahren.
Was war der schönste Urlaub, den ihr zusammen hatten oder der prägendste, der dir am meisten in Erinnerung bleiben wird?
Ich finde, also es waren alle sehr besonders. Wir hatten auch schon einen Urlaub in Holland zusammen. Und da hat ihr Stiefpapa ein Hausboot organisiert. Es war jetzt nicht so ein großes Ding für uns, sondern da waren noch mehrere mit uns drin. Und es war echt sehr, sehr klein. Also ich habe da kurz einen leicht klaustrophobischen Anfall bekommen. Es war halt ein Bett recht an der Decke und eins ein bisschen weiter unten. Und ich dachte halt, okay, oben, es war ein bisschen länger, nimmst du das Bett. Aber nach der ersten Nacht habe ich getauscht, weil ich so Angst hatte, dass das irgendwie...
Weil die Decke quasi genau, direkt über
ja,
die hing.
Genau, es war irgendwie so eng und das wird mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben. Das war halt eher so ein Städtetrip, war aber auch sehr schön und ich glaube jetzt der letzte Urlaub in Barcelona war auch schon, weiß ich nicht, besonders, aber weil wir da war, ich weiß nicht mehr, was für ein Fest das war, aber Onna hat gesagt, es ist irgendwie das größte Fest in Barcelona und dass sie da am Strand grillen und alles Mögliche da irgendwie schon für vorbereiten. Und wir dachten, ja okay, dann gucken wir uns das auch mal an und dann sind wir aus der U-Bahn ausgestiegen und wir haben nicht mal den Strand gesehen. Also es war einfach nur eine riesen Menschenmenge und alle mit Feuerwerk um 0 Uhr und das war schon auch sehr besonders und wir denken dann auch schon immer sehr viel an das Jahr zurück, was so war und dann war das schon sehr schön mit dem Flair am Strand darüber zu quatschen.
Habt ihr ein Ziel auf eurer Liste, was ihr unbedingt zusammen bereisen wollt, vielleicht auch erst irgendwann auch wenn das noch weit weg ist nach der aktiven Karriere, weil man vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür braucht als die paar Tage, die man hat im Sommer?
So großes Ziel haben wir uns nicht gesetzt. Wir wollten beide mal nach New York. Ich weiß nicht, ob wir es mal zusammen schaffen. Ich hatte das eigentlich auch mal mit Mama abgesprochen, wenn die Kleinen mal groß sind, dann fliegen wir mal nach New York. Aber jetzt das nächste Ziel wäre wahrscheinlich Griechenland gewesen.
Oh ja, Griechenland ist auch sehr schön. Und New York kann man übrigens auch super in 3-4 Tagen machen.
Ja, okay.
Man muss halt nur günstige Flüge finden.
Ja.
Das ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich das Problem.
Das glaube ich, ja.
In Hannover oder mit Hannover hast du ja dann auch die deutsche Meisterschaft mit der B-Jugend gewonnen, 2021. 25-17 im Finale gegen
Blomberg,
genau. Und du machst 7 Tore in diesem Spiel, bist beste Feldtorschützin, das Final Four. Bedeuten dir solche persönlichen Auszeichnungen was?
Nee, also erst im Nachhinein, wenn man dann jetzt so zurückguckt, denkt man sich, okay, das war echt ganz cool, das so zusätzlich zu bekommen. Aber also in dem Moment ging es nur um den Erfolg als Team. Also ich bin froh, wenn ich mit meiner Leistung dem Team helfen kann, wenn ich Tore werfe, wenn ich irgendwie Leute mitreißen kann, in der Abwehr gut stehe und wenn wir dann zusammen gewinnen, das macht einfach viel mehr Spaß, als sich da allein irgendwie zu feiern. Ich glaube, deswegen spiele ich auch kein Tennis, sondern Handball.
Stand dein Wechsel nach Blomberg zu dem Zeitpunkt schon fest?
Ja, zu dem Zeitpunkt ja. Mhm. Ja, doch, das wusste ich schon und ich hatte auch schon mit ein, zwei Spielerinnen da Kontakt vorher. Mhm.
Im Sommer war es dann soweit, also Saison 2021/22, dein Wechsel nach Blomberg. Und dann debütierst du im November 2021 mit 17 Jahren in der European League. Weißt du noch gegen wen und wie es ausging?
Ja, es war gegen Watsch, wenn ich richtig ausspreche. Und das Ergebnis weiß ich nicht, aber ich kann mich noch an meine Aktion und das erste Mal auf dem Spielfeld sein erinnern.
Wie hat sich das angefühlt für dich?
Also ehrlich gesagt war mir sehr schlecht.
Vor Aufregung?
Ja, ich konnte das einfach nicht greifen. Also davor habe ich mit Leni noch zusammen, Leni Ruwe, dritte Liga gespielt. Und wir sollten dann halt beide noch aushelfen, weil halt ein paar gefehlt haben. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich aufs Spielfeld komme. Und dann sagt Steffen, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, ja, Nike, komm. Und dann hatte ich, glaube ich, ein, zwei Angriffe, mich vorne an der Bank zu sammeln. Und dann, ja, war ich schon, glaube ich, relativ weiß im Gesicht. Aber als ich dann aufgelaufen bin, war ich dann froh, den Ball gefangen zu haben und erstmal den Ball rumzuspielen. Aber ja, es war schon sehr, sehr aufregend zu dem Zeitpunkt.
Wenn ich richtig informiert bin, bist du vor allem aufgrund von Corona-Fällen und anderen sportlichen Ausfällen da dann zum Einsatz gekommen. Und trotzdem zieht sich das so ein bisschen ja wie so ein roter Faden durch dein Leben, dass du immer sehr früh schon in höheren Altersklassen unterwegs warst und sehr früh deine Erfahrung gesammelt hast. Bist du das auch vom Typ? Also fühlst du dich manchmal erwachsener, reifer, älter, als du vielleicht eigentlich bist?
Nein.
Nein?
Okay. Nee, also ich glaube, es hat schon in den Auswahlmannschaften angefangen, da wollten die Auswahltrainer schon immer, dass ich beim Jahrgang 03, 02 mitspiele. Aber ich war da immer sehr zurückhaltend und habe gesagt, nee, möchte ich nicht. Und dann haben das irgendwie Mama und Papa halt geregelt. Wenn ich das wirklich nicht möchte und da auch nicht hinterstehe, dann macht es auch keinen Sinn. Und ja, dann habe ich es nicht getan. Und das Gleiche war auch dann mit Blomberg so. Ich sollte eigentlich schon 2 Jahre vorher, mindestens ein Jahr vorher hier hin und ich bin froh, dass Blomberg weiter hartnäckig geblieben ist und mich weiter angefragt hat. Also ich glaube, ich würde es eher umdrehen und sagen, dass ich eher ein Stück zurück und eher immer vorsichtiger bin, als okay, ich mache jetzt sofort den Schritt. Also ich denke, es war ja trotzdem immer noch recht früh alles und es hat auch sich bisher immer so ausgezahlt, dass es dann gut gelaufen ist.
Mit welchem persönlichen Ziel bist du nach Blomberg gewechselt und welche Gespräche hast du mit den Verantwortlichen hier geführt? Was haben sie in dir gesehen? Offensichtlich ja so viel, dass sie eben auch bereit waren, auf dich zu warten.
Ja, also am Anfang ging es noch nicht so groß um Bundesliga. Also das hat man natürlich im Hinterkopf und als ich dann so 2, 3 Monate vorher, als das klar war, okay, der Wechsel steht jetzt an, dann habe ich auch ein, zwei Bilder ausgedruckt. So, ich habe immer so eine kleine Fotoreihe, die ich immer aktualisiere. Und dann habe ich da halt auch ein Bild von Blomberg hingehängt. Das hang halt immer direkt neben meinem Bett. Und ich habe da jeden Tag drauf geguckt und dachte so, okay, ist das jetzt wirklich wahr? Wechselst du da wirklich hin? So zu Blomberg-Lippe. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war, ich glaube, Nele Franz war da richtig Bombe. Und ich war so, okay, krass, mit ihr könntest du zusammenspielen. Oder auch, ja, es war einfach alles nicht so greifbar. Und irgendwie wurde ich dann da halt so, weiß ich nicht, reingeworfen bei diesem European League-Spiel. Und ja, ich glaube, dass die Trainer schon oft mehr in mir gesehen haben, als ich selber dann gecheckt habe. Also es war dann schon so, ja, du bist schon so weit für dein Alter, aber irgendwie, ja, ich fühle mich aber noch nicht so. Und okay, dann mache ich es und dann funktioniert es. Also das ist schon so, manchmal kann ich mir das, glaube ich, nicht eingestehen, was sie dann so sagen.
Und ich finde gerade in so einer Situation, wenn man ein Mensch ist, der vielleicht mit Selbstzweifeln unterwegs ist oder sich selber manchmal nicht so hundertprozentig die Dinge zutraut, ist es ja umso wichtiger, dass es Menschen im Umfeld, im Außen gibt, die einen halt ab und zu mal an den Schultern packen und sagen, hey, das ist das, was du kannst, jetzt begreif's halt auch endlich, oder?
Ja, voll. Also da habe ich immer voll Unterstützung gehabt, sei es jetzt von Maya oder auch als ich hier angekommen bin, habe ich in einer WG gewohnt und ja, da geht jeder demselben Ziel nach und da unterstützt man sich selber und das erste Jahr mit Aurora und Tessa war einfach auch super cool, also da erinnere ich mich gerne dran, natürlich auch immer aufregend, im Internat passiert immer viel und es ist auch nicht immer leicht, aber irgendwie war es dann schon, dass man zu Hause dann vielleicht ein bisschen weniger vermisst hat, weil man da eben dann seine zweite Familie gefunden hat.
Hast du ein sportliches Vorbild gehabt oder hast du es immer noch?
Also im Handball ist es Xenia. Tatsächlich finde ich auch Elias Askipagoto sehr cool. Ich habe auch ein Trikot von ihm. Ich finde halt einfach mega, wie kreativ er ist und was für Pässe er macht und ich schaue mir da schon gern was ab und probiere es dann. Ist vielleicht noch nicht so ganz oft passiert, wie er das so hinkriegt. Aber
der hat auch seine Anlaufzeit in Kiel gebraucht.
Ja, genau. Ich denke, er ist da auch gut dabei jetzt. Und sonst außerhalb des Handballs finde ich Kobe Bryant sehr cool. Da habe ich sein Buch gelesen und natürlich sehr tragisch, dass er jetzt halt schon gestorben ist. Aber das ist schon sehr inspirierend, wie er trainiert, mit was für einem Elan und auch wirklich, wie man es sich vorstellt, um 5 Uhr steht er auf, von 6 bis 8 trainiert er, damit er seine Baustellen noch bearbeitet und das wirklich so umzusetzen, ist dann, glaube ich, echt schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, ein sehr disziplinierter Lebensweg auf jeden Fall. Ja. Du ja auch.
Ja.
Mit deinem Praktikum gerade.
Ja.
Bist du ein disziplinierter Mensch oder musst du dich zu Selbstdisziplin zwingen?
Manchmal. Also ich glaube, ich bin schon recht diszipliniert. Ich brauche aber auch Struktur. Also ich habe jetzt gemerkt, über die 1-2 Jahre nach dem Abi, wo dann halt nur die Bundeswehr war und ich mich auf den Sport konzentrieren konnte, es war super, es war cool, mal andere Dinge zu machen, mal lange auszuschlafen, ja, rumzugammeln. Aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich das auch nicht ganz bin. Also es ist natürlich jetzt auch anstrengend, der Alltag so, aber ich habe das Gefühl, mir geht es dadurch auch ein bisschen besser als vorher, wo es halt weniger Stress war, weniger von 7 bis 13 Uhr machst du das, von 14 bis 15 Uhr hast du Zeit, dir was zu essen zu machen, so ungefähr. Also vielleicht kommt es durch Internat, dass das da halt so war oder auch, dass es vorher in meinem Leben immer so durchstrukturiert war, Montag Handball, Mittwoch Tennis, so ungefähr. Aber ich glaube, Struktur und Disziplin ist schon sehr wichtig für mich.
Ist es dir schwer gefallen, von zu Hause wegzugehen?
Ja, schon. Also gerade auch unter dem Hintergrund, dass ich halt kleine Geschwister habe und ich die gern aufwachsen sehen würde. Aber ich habe dann hier das Probetraining gemacht mit Maya damals zusammen. Und wir sind beide im selben Auto nach Hause gefahren und ich habe da im Auto geweint und gesagt, Maya, es tut mir leid, aber ich muss dahin. Also ich hatte irgendwie so ein Gefühl schon, okay, das ist es, du fühlst dich wohl, mach's auch. Und natürlich war ich dann auch super traurig, als sie es dann nicht gemacht hat. Und ja, das dann Mama so mitzuteilen, okay, ich glaube, ich will das wirklich machen, aber sie stehen da voll hinter mir und ja, dann ist es so gekommen.
Ihr seid dann in dieser Saison 21/22 mit der A-Jugend nicht deutscher Meister geworden, sondern habt den zweiten Platz belegt, habt im Finale gegen Bayer Leverkusen verloren. Du hast 9 Tore gemacht und eine andere Spielerin von Leverkusen hat 10 Tore gemacht. Weißt du noch, wer es war?
Ich denke, es war Viola Leuchter.
Genau, so ist es. Und auch Viola hat uns, oder beziehungsweise dir, eine kleine Sprachnachricht geschickt. Ich kann sagen, um dieses Spiel geht es dabei nicht.
Okay.
Sondern
vielmehr. Oh, ich weiß, was sie sagt, glaube ich.
Um eure Zeit bei den Junioren-Nationalmannschaftslehrgängen.
Ja, ich glaube, ich habe eine Vorahnung.
Hallihallo. Ja, also wenn man nach Anekdoten über Nike Kühne fragt, da gibt es natürlich einige, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber was mir da jetzt so spontan einfällt, meine absolute Lieblingsgeschichte. Nike weiß wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Und ist mir hoffentlich nicht zu böse, dass ich das noch jetzt nochmal anspreche. Aber das hat sich tatsächlich bei unserem allerersten Jugendnationalmannschaftslehrgang zugetragen. Und es war damals so, wir waren in zwei unterschiedlichen Gruppen. Also Nike war in der ersten Gruppe, ich war in der zweiten Gruppe. Und ja, wie das dann eben so ist beim ersten Lehrgang, kommt man da relativ schüchtern hin. Man hat ist sowieso super aufgeregt, weiß überhaupt nicht, wie das alles so läuft. Und als dann hier die zweite Gruppe ankam, wurden wir so in alles so ein bisschen eingewiesen, so ein paar Vorträge. Und dann kam eben auch das Thema gesunde Ernährung, wie verhält man sich so als Leistungssportlerin in dem Bereich. Und ja, da haben wir dann eben gehört, dass sich aus der ersten Gruppe tatsächlich am allerersten Tag eine Spielerin zum Frühstück erstmal ein Glas Cola genommen hat und ja, sich mit einer Cola morgens beim Frühstück an den Tisch gesetzt hat. Und das hat uns alle dann, ja, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert. Beziehungsweise man fand es einfach lustig und hat sich natürlich gefragt, wer denn die Dreistigkeit besessen hat, das zu machen. Ja, und dann hat sich später herausgestellt, dass das die liebe Nike war. Und ja, fand ich damals schon sehr sympathisch. Die Trainer wahrscheinlich nicht so. Aber wie man sieht, hat das ihre Karriere ja absolut nicht geschadet. ja, genau. Deswegen, das war so mein erster Eindruck von Nike. ja, fand ich lustig. Also könnt ihr jetzt mit anfangen, was ihr wollt. Liebe Grüße, viel Spaß noch und bis bald.
Als ich diese Nachricht gehört habe, habe ich dir, obwohl wir uns noch nicht kannten, liebe Nike, ein innerliches High Five gegeben, weil ich oute mich jetzt an dieser Stelle, auch ich trinke Cola zum Frühstück. Nicht täglich, aber doch ganz gerne ab und an mal.
Ja, danke an Viola. Sie hat das schon mal in irgendeiner Story bei der HBF erwähnt und da war ich froh, dass es nur eine Story war. Schön, dass es jetzt hier bleibt.
Jetzt wissen es alle.
Ja, ich stehe dazu. Es ist auf jeden Fall so passiert. Ich habe mir da aber gar nicht so viel zu gedacht. Also es war ein Kienbaum und es war, glaube ich, ja, mit der letzte Tag. Und da waren halt so Automaten, wo man sich Apfelschorle, Orangensaft, Cola, Wasser holen konnte. Und ich dachte, ja, wieso nicht? Also nimm dir doch ein Glas. Und dann hatte ich halt Wasser und Cola. Und ja, das ist halt aber aufgeflogen. Irgendeine Physio hat das dann gesehen, ist zum Trainer gegangen und dann habe ich auch eine Ansage bekommen. Und ich dachte wirklich, okay, also
Das war's.
Vielleicht kriegst du noch irgendwann mal eine Chance, aber wie doof bist du eigentlich?
Also dir war schon dann in dem Moment auch bewusst, dass das jetzt keine ganz so schlaue Idee war im Kontext des Leistungssports.
Ja,
aber also in dem Moment hattest du einfach Bock auf Cola.
Ja, in dem Moment, ich habe einfach nicht nachgedacht. Also ich weiß es nicht. Ich war jetzt nicht so, boah, jetzt zum Frühstück nehme ich mir aber mal eine Cola. Ich trinke das so jetzt auch mal, aber nicht zum Frühstück. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber ich dachte wirklich, oh Gott, also wirklich peinlich einfach nur.
Also es gab eine ordentliche Ansage.
Ja, es wurde, ich glaube, es wurde in der Mannschaftsbesprechung gesagt. Es wurde dann nicht gesagt, Nike, du hast die Cola getrunken. Mhm. Aber ja, es wurde in dem Lehrgang gesagt und ist dann auch zu dem zweiten Lehrgang weitergetragen worden. Also es ist doch keine so gute Idee, ist das zu tun. Ja. Scheiße.
Aber es hat offensichtlich, wie Viola auch ja gerade sagte, nicht dazu geführt, dass deine Karriere schon in jungen Jahren vorbei war.
Ja, da bin ich sehr, sehr froh.
Also es war einmal kurz so, hey, ne, achte mal darauf, aber ansonsten hat es keine Konsequenzen gehabt.
Nee. Ich wurde zum Glück wieder eingeladen.
Ich hätte ja einen Running Gag draus gemacht.
Es ist tatsächlich relativ weit unterm Boden gekehrt worden. Also sind dann ja auch neue Trainer und neue Mitspieler geworden. Mhm. Aber Viola ist halt geblieben. Mal gucken, ob das jetzt zum Running Gag wird. Ich hoffe nicht.
Oh Mann. Du hast dann im September 2022 dein Bundesliga-Debüt gegeben. Also du hattest quasi dein European League-Debüt vor deinem Bundesliga-Debüt. Ja. Gegen Buxtehude. Kannst du dich an den Tag noch bewusst erinnern? Oder?
Eher an das European League-Spiel als an das Bundesliga-Spiel. Aber ich glaube, da war mein Opa da und da kann ich mich schon noch an ein, zwei Situationen erinnern, ja.
Die Saison habt ihr dann in der A-Jugend beendet mit der Deutschen Meisterschaft. Habt gegen Leipzig das Finale gespielt, du hast 12 Tore geworfen, bist wieder zur Spielerin des Turniers gewählt worden beim Final Four, weil ich ja jetzt weiß, dass es dir nichts bedeutet. Überspringen wir diesen Punkt und springen in die vergangene Saison. Die beste Saison der Vereinsgeschichte hier in Blomberg. Am Ende aber ohne Titel. Ja. Trotzdem gefühlt auch ein Erfolg, auch wenn am Ende kein Titel mehr rumgesprungen ist?
Ja, auf jeden Fall. Also hätte uns das jemand vor der Saison gesagt, dass das so ausgeht, hätten wir auf jeden Fall gesagt, nehmen wir oder eher, boah krass, niemals. Also wir waren schon so, okay, mal gucken. Wir sind, glaube ich, ganz gut reingekommen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ehrlich gesagt. Waren auch sehr, sehr viele aufregende, besondere Spiele dabei letzte Saison. Aber ja, wir sind da auch irgendwie weiter zusammengewachsen und ich glaube, das hat uns am Ende auch so stark gemacht, dass wir dann vielleicht auch noch das zweite Spiel in Dortmund gewinnen und das Rückspiel, das zweite Spiel bei uns gewinnen und das Rückspiel dann in Dortmund dann, ja, das Finale dann da klar machen, weil wir das Hinspiel, also das erste Spiel schon recht deutlich verloren haben und auch nicht gut gespielt haben und es war natürlich auch am Ende der Saison und ich glaube, davor war auch das Graz Final Four schon. Und da waren wir jetzt auch nicht so glücklich unterwegs und man hat schon gemerkt, also langsam wird's eng mit der Kraft und es war sehr, sehr anstrengend alles. Aber ja, ich glaube, es hat dann irgendwie zu der Saison gepasst, dass wir uns da dann auch nochmal rausgekämpft haben, nochmal den Umschwung geschafft haben und ja, dann das Finale zu spielen war dann für uns schon einfach sehr, sehr besonders.
Was hat eure Mannschaft in der Saison ausgezeichnet? Was war so euer... Vielleicht der Faktor, den andere Mannschaften nicht hatten.
Ich glaube einfach der unfassbare Zusammenhalt. Also natürlich gibt es mal kleine Nickereien. Irgendwer versteht sich nicht mit irgendwem. Aber sobald man wirklich auf dem Spielfeld war, war das wirklich komplett egal. Also man hat da nichts gemerkt, dass da sich irgendwer vielleicht nicht ganz versteht oder dass da ein kleiner Streit vorher war. Ist wirklich komplett egal gewesen. Da hat sich jeder total respektiert, unterstützt und ja, ich denke, es war dann halt auch durch manche Verletzungen, dann ist wieder wer krank geworden und irgendwie war das dann immer so, ja okay, dann müssen wir es halt mit dem auskommen, was wir haben und dann haben wir es halt auch irgendwie immer gewuppt bekommen. Also man muss auch schon sagen, wir hatten auch ein, zwei Mal ein bisschen das nötige Glück, aber vielleicht haben wir uns halt auch erarbeitet. Also der Teamzusammenhalt auf jeden Fall an erster Stelle.
Und du hast gerade gesagt, es gab in dieser Saison viele besondere Spiele. Ich werfe dir mal ein paar Stichpunkte hin.
Ja.
Februar 2025, Buzzerbeater.
In Dijon. Mhm. Ja, das war, glaube ich, mit dem 7-Meter-Werfen zu Hause bei uns das krasseste Spiel, weil einfach wir eine Woche zusammen unterwegs waren. Wir kamen aus Bensheim und haben richtig auf den Sack bekommen mit 10 Toren, waren so schlecht und dachten, okay, also die Reise. Auf dem Weg ist Maxi noch krank geworden. Mhm. Wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Jugendspieler mit, wo wir super froh drum waren, weil ich glaube, sonst wären wir 7 Leute insgesamt gewesen. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber es war auf jeden Fall ultra hart, das Spiel, aber ja, ich weiß noch, als Ida Hobeck vor diesem Freiwurf stand, sie sagt zu mir, you can do this and you will do this. Und ich so, ja, ich mach das jetzt. Und dann war der drin und dann Das Insta-Video habe ich mir, glaube ich, auch 10.000 Mal angeguckt.
Was ist das für ein Gefühl, von der Mannschaft so gefeiert zu werden in der Situation?
Ja, da hat es sich schon sehr, sehr schön angefühlt. Aber auch da, als wir da zusammen im Kreis standen, ich glaube, wir haben auch einfach gekreischt. Also es war nicht mehr so ja, sondern so ah. Also es war
völliger
wirklich,
Kontrollverlust.
Ja, komplett, komplett. Und ja, wir hatten so viele Ausfälle und die ganze Reise. Und dann war das war einfach so viel, was da zusammenkam. Und das ja, war einfach unglaublich, dass wir da gewonnen haben.
Bleiben wir europäisch, denn die Reise ging ja weiter. Ihr habt zum allerersten Mal dann am Final Four teilgenommen, habt euch dafür qualifiziert. Was hat es dir persönlich bedeutet, aber was hast du auch beobachtet, was hat es hier im Umfeld den Menschen bedeutet, was hat es den Fans bedeutet, dem Verein, der Mannschaft?
Ja, also am Anfang, wir sind ja durch jede Quali-Runde erstmal durchgegangen und wir haben uns einfach gefreut, gegen ausländische Mannschaften zu spielen. Das war erstmal so der erste Punkt, so sind wir in die Saison reingegangen und haben dann wirklich von Spiel zu Spiel geguckt und dann hat sich das, glaube ich, einfach so entwickelt. Also wir haben das erste Spiel gegen Dijon zu Hause gewonnen und dann war so, okay, wir können da mithalten und gucken wir mal weiter und dann haben wir wieder gewonnen und ja, okay, jetzt können wir auch ein bisschen selbstbewusster sein. Mhm. Ja, und ich glaube, vielleicht haben dann hier auch ein paar realisiert, boah, krass, Blomberg, vielleicht ist es doch nicht nur das kleine Blomberg, vielleicht kann da noch mehr draus werden und das hat man auch ein bisschen an den Zuschauern gemerkt, dass da noch mehr kam und ja, dann auch durch den Standort Lemgo, durch die Halle war das ja alles nochmal besonderer und dann kamen da wirklich auch andere Leute und teilweise aus Lemgo Leute, die sagten, ja, also Blomberg, Frauenhandball, das gucken wir uns jetzt öfter an. So, wo man dann erstmal denkt, okay, warum kennt ihr uns nicht schon eigentlich? Es ist jetzt nicht so weit weg, aber dann so, ey cool, vielleicht haben wir jetzt wirklich ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Ja, und ich glaube, dass das jetzt dann auch weiterhin unser Ziel bleibt, da irgendwie auf uns aufmerksam zu machen.
Eine Frage noch zu dieser Saison, die vielleicht ein bisschen wehtut. Wie sehr ging euch Ludwigsburg auf die Nerven? Und das meine ich gar nicht persönlich, sondern eher sportlich gesehen, weil Niederlage im DAB-Pokal und eben auch in den Playoffs dann im Finale beide Spiele gegen Ludwigsburg verloren.
Ja, also ich würde nicht sagen auf die Nerven, aber man muss einfach klar anerkennen, dass sie besser sind, dass sie besser waren als wir. Für uns war es dann halt einfach schon super, in dem Finale zu stehen. Vielleicht war das halt auch dann genau das Ding, wo wir jetzt nochmal draus lernen können und sagen, okay, wir stehen in dem Finale und wir können das auch wirklich gewinnen. Also man hat das einfach im Hinterkopf, dass die halt besser sind, dass alles passen muss. Ja, und vielleicht ist es halt dieses Jahr anders, dass wir da es vielleicht schaffen. Natürlich stehen wir noch jetzt ganz am Anfang. Es läuft gut, ja, aber da stehen noch viele Spiele an. Aber ja, es war einfach, okay, Ludwigsburg ist besser. Wir haben es verdient gewonnen. Glückwunsch. Und dann spätestens nach einem Tag war man dann auch stolz, dass man in dem Finale stand. Und ja.
Es läuft gut, finde ich ein bisschen untertrieben, wenn wir über die jetzige, über die aktuelle Saison sprechen. Ihr seid Tabellenführer, ihr seid ungeschlagen. Reden wir gleich drüber, aber sprechen erstmal über den Start in die Saison, nämlich mit dem Handball-Supercup. In München, im SAP-Garden von einer Wahnsinnskulisse. Wie ist es dir an dem Tag ergangen? Wie hat sich das angefühlt für dich?
Mega cool. Also ich glaube, es war die größte Kulisse, vor der ich bisher gespielt habe und es war einfach schon überwältigend. Also in dem ersten Moment, als man in der Halle stand, hat man auch schon gemerkt, dass es auch mit den Männern zusammen war. Muss man auch klar so sagen, dass da halt noch mal mehr Leute sind, noch mal mehr Medien. Ich weiß nicht, ob es so gewesen wäre, wenn es halt nur wir gewesen wären, aber natürlich war es auch einfach schön, das einfach mal so mitzuerleben. Und natürlich auch fängt da an, dass man im Hotel ankommt und dann Gitzel in der Lounge sitzt oder Johansson und die sich da alle unterhalten, weil sie sich untereinander kennen. Und dann waren wir so, okay, krass, Blomberg ist hier, haben die Blomberg überhaupt schon mal gehört, so ungefähr. Aber dann auch so, okay, hey, wir sind Blomberg, wir haben letztes Jahr eine gute Saison gespielt, selbstbewusst und wir können das hier auch gewinnen. Und es ist der Supercup für die Frauen, es ist dasselbe, was die Männer hier auch machen. Ja, deswegen war das schon sehr besonders und auch das Einlaufen und ja, es war einfach riesig.
Das heißt, wenn wir über das Thema Frauensport sprechen und über die Stärkung des Frauensports, über vielleicht auch über die ja, soziale, gesellschaftliche Verantwortung des Handballs eben nicht nur die männlichen, sondern auch die weiblichen Teilnehmer des Spiels zu betrachten, dann hältst du es für die richtige Maßnahme, die getroffen wurde, dieses Event mit Männern und Frauen zusammenzulegen?
Ja, finde ich schon. Also da ist einfach dann nochmal ein anderer Blick drauf. Männerhandball kennen halt einfach nochmal mehr als den Frauenhandball. Und wenn es dann halt auf dem Weg ist, dass man es halt mit den Männern zusammentun muss, ohne dass es ein eigenständiges Event ist, dann nimmt man das auf jeden Fall gerne, dass dann dadurch mehr Aufmerksamkeit auf den Frauensport kommt und es halt einfach auch ein super Event ist. Und wir haben, glaube ich, auch ein gutes Spiel für Zuschauer gezeigt, für uns jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, es war auch schon, ja, leider spannend für die Zuschauer.
Spannend war es auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Ihr habt zwischenzeitlich mit 8 Toren geführt und habt am Ende dann trotzdem dieses Spiel verloren. Wie sehr hat das gesessen, dieser Stachel, direkt zu Saisonbeginn?
Also für mich persönlich war es mit die härteste Niederlage, die ich bisher erlebt habe, weil wir halt einfach ja, selber schuld waren, hatte ich das Gefühl. Also wenn man mit 8 Toren führt, dann muss man es auch besser zu Ende spielen. Also natürlich kann dann mal ein 3-0-Lauf vielleicht passieren, aber ich glaube, da müssen wir einfach besser auf manche Sachen reagieren. Und haben es da einfach nicht hinbekommen. Und ja, das tat sehr, sehr weh, weil man halt das Gefühl hatte, bei allem Respekt vor Thüringen, dass wir halt auch selber schuld waren, dass wir dieses Spiel dann noch verloren haben.
Habt ihr viele, viele Gespräche als Team geführt nach diesem Spiel?
Nicht viele, aber es gab schon ein internes Gespräch nur als Mannschaft, wo wir dann gesagt haben, ey, wir reisen jetzt zusammen, das hat uns jetzt nicht irgendwie den Saisonstart vermiest. Jetzt geht's erst los. Ziel ist jetzt, gut reinzukommen und ja, dann so plopp dahin gesagt, dann hören wir uns jetzt die deutsche Meisterschaft. Aber vielleicht wird's ja ein Traum, der in Erfüllung geht, aber da sind wir, glaube ich, noch weit weg von.
Dann holen wir uns heute die deutsche Meisterschaft, zumal die Mannschaft, gegen die ihr letztes Jahr im Finale gespielt habt, nicht mehr mit dabei ist. Wir haben es alle mitbekommen, Anfang der Saison, die Insolvenz von Ludwigsburg. Wie hat sich eure Rolle in der HBF dadurch verändert? Seid ihr jetzt die Titeljäger? Wird das von außen so wahrgenommen? Nehmt ihr das selber so wahr? Habt ihr so ein bisschen die Position von Ludwigsburg sportlich gesehen natürlich eingenommen?
Ja, so wird's, oder so wurde es oft in Medien gesagt, ja, jetzt rutscht Blomberg ja hoch. Oder hört man dann auch in der Halle so, ja, jetzt sind die ja weg. Hört sich auch immer sehr hart an, also... Mhm. Mag ich auch immer noch nicht, das sozusagen, aber
ja, jetzt zumal viele Spielerinnen betroffen hat, die du natürlich auch von der Nationalmannschaft
genau, ja,
sehr, sehr gut
und
kennst. Ne?
Was man da auch einfach mitkriegt, das ist einfach unfassbar schlimm für die gewesen und halt wie eine zweite Familie, die da wegbricht und man hat einfach so schon mitgefühlt, man möchte einfach nicht in der Situation sein. Das wird dann halt jetzt schon so gesagt und ja, wir sind jetzt gut reingekommen, wir stehen sehr gut da mit 14-0 Punkten. Aber es ist, glaube ich, einfach alles ausgeglichener geworden. Es ist jetzt nicht, dass wir da auf jeden Fall zweiter Platz sind oder dann jetzt erster Platz sind. Da sind schon noch einige andere Mannschaften, Dortmund, Thüringen, Neckarsulm überrascht jetzt, Bensheim. Es war ein knappes Spiel hier zu Hause. Ich denke, da haben auch Kleinigkeiten dann entschieden. Und gerade jetzt durch den Playoffs-Modus kann am Ende alles passieren. Wenn wir die falschen Spiele verlieren, sind wir halt raus. Also natürlich ist da erstmal das große Ziel, unter die ersten 4 zu kommen, um die Playoffs zu spielen. Aber ich denke, es ist einfach ausgeglichen und man muss die richtigen Spiele am Ende gewinnen.
Hast du das Gefühl, dass vielleicht die Mannschaften, die eben all die Jahre hinter Ludwigsburg standen, vielleicht durch den Wegfall dieses Vereins und dieser Mannschaft nochmal eine Zusatzmotivation bekommen haben, weil eben dieser übermächtige Gegner, du hast es ja vorhin auch gesagt, so dann spielen wir dieses Finale und irgendwie wissen wir ganz genau, dass wir es eigentlich gar nicht gewinnen können, es sei denn, es passt viel zusammen. Jetzt ist diese übermächtige Mannschaft nicht mehr da, gegen die man eben so schwer gewinnen kann. Glaubst du, dass vielleicht genau das dazu führt, dass es in der Breite qualitativ hochwertiger ist, weil jede Mannschaft, die bisher dahinter stand, noch mal ein Stück weit mehr daran glaubt, erfolgreich sein zu können?
Vielleicht ein bisschen. Also
unterbewusst?
Ja, unterbewusst kann ich mir schon vorstellen. Also natürlich hat man das vorher auch gehofft und man hat jedes Spiel so angesehen, als ob man das gewinnen kann. Aber ich glaube, jetzt ist es einfach ein bisschen realer, dass es auch wirklich der Fall sein kann. Und ich glaube, die waren über die letzten Jahre halt eine Macht. Und Klar, dann kam, glaube ich, letzten Jahre auch Dortmund, die dann auch immer sehr gut dabei waren, die Titel zu holen. Aber ja, ich glaube, man hat es jetzt einfach mehr vor Augen, dass man es jetzt wirklich irgendwie erreichen kann. Und ich glaube, für Blomberg wäre das schon sehr, sehr, sehr besonders, wenn man hier die deutsche Meisterschaft herholen würde.
Zumal es in der Vereinsgeschichte bisher noch keinen Titel gibt. Also genau. Keine Meisterschaft, keinen europäischen Titel, kein Pokal.
Ja.
Wenn du jetzt quasi, stell dir vor, du hast einen Tisch vor dir, da liegen die drei Titel drauf und du darfst aussuchen, welchen nehmen wir mit? Welcher soll der erste sein?
Ich glaube, dann würde ich den deutschen Meisterschaftstitel nehmen. Also da arbeitet man einfach jeden Tag, jedes Wochenende drauf hin. Da hat man mehr Spiele als im Pokal. Ich möchte auch gerne den Pokal gewinnen, ich möchte auch gerne die European League gewinnen, aber ich glaube, die deutsche Meisterschaft ist schon so ein Standing, was man gerne haben möchte.
Du hast vorhin gesagt, euer Ziel als Mannschaft ist es, unter die ersten vier zu kommen.
Ja.
Ist das auch das Ziel, also ist das das Ziel, was ihr nach außen kommuniziert oder ist das auch das Ziel, was ihr euch intern gesetzt habt?
Das ist auch wirklich das Ziel.
Okay.
Ja.
Und du persönlich? Also bist du ein Mensch, der für sich persönlich, auch unabhängig vom Mannschaftserfolg, sich Ziele formuliert? Ich will mich in die und die Richtung weiterentwickeln. Ich will, keine Ahnung, die Schwächen abstellen, die Stärken. Machst du sowas vor einer Saison?
Ja, schon. Also jetzt nicht, dass ich mir das konkret aufschreibe. Es ist auch eher so phasenweise. Also ich glaube, jetzt diese Saison bin ich viel im emotionalen Bereich unterwegs, wo ich noch sehr viel lernen kann. Da ich halt ein sehr emotionaler und ehrgeiziger Spieltyp bin, dass ich da dann manchmal schon überpacen kann und okay, jetzt bleib mal ruhig und ja, Schiedsrichter können auch nichts zu, so ungefähr, dass du gerade verworfen hast. Ich glaube, ja, das habe ich mir als Ziel gesetzt, die Saison. Aber da muss ich auch sagen, habe ich super Unterstützung aus der Mannschaft, von den erfahrenen Spielern, die mir dann halt auch mal sagen, Nick, es geht gerade nicht. Auch einfach mal ehrlich ins Gesicht sagen, okay, so ist es jetzt. Aber sowas braucht man dann halt auch und damit muss ich dann umgehen. Und im Endeffekt hilft es mir ja auch nur weiter dann.
Hast du für dich eine Lebensvision, klingt jetzt so groß, aber was ich natürlich meine ist, hast du Ziele, was du als Handballerin irgendwann erreichen möchtest? Hast du irgendwas vor Augen, wo du sagst, da will ich hin?
Ja, ganz groß natürlich Olympische Spiele. Das schon, da hört man einfach immer, wie cool es ist und auch das mit den anderen Sportarten zusammen, wenn man, also ich kann es mir nur vorstellen, ich habe es aus den Erzählungen von den Nationalmannschaftsmitspielerinnen erzählt bekommen, wenn da auf einmal LeBron James rumläuft und du so denkst, okay, krass, also es ist wie so eine eigene Stadt und jeder hat ein Ziel vor Augen, also das ist schon sehr, sehr weit oben auf meiner Traumliste. Und ja, ich glaube, die Champions League zu gewinnen ist auch schon sehr cool. Also da war, ich weiß gar nicht ganz genau, wo das Final Four jetzt ist, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr groß und sehr, dieser Pokal ist ja auch nochmal riesiger einfach und den in der Hand zu haben, ist ja auch schon sehr schön.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann ins Ausland zu wechseln oder glaubst du, dass mittelfristig, sagen wir mal in den nächsten 5, 6 Jahren, auch eine deutsche Mannschaft dazu in der Lage wäre, die Champions League zu gewinnen im Frauenhandball?
Ja, mit Ludwigsburg hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, dass das der Fall sein wird. Ich denke, die waren da auch schon im Finale und haben gezeigt, dass es möglich ist. Ja, ich finde es jetzt schwierig zu sagen, weil sich jetzt auch viele Vereine irgendwie so sammeln gerade und gucken, wo sie stehen. Natürlich Dortmund ist da jetzt in der Champions League auch dabei und gewinnt Spiele. Ich denke aber auch da ist nochmal ein klarer Unterschied einfach zu den Top-Teams zu sehen. Ich hoffe natürlich, dass wir da irgendwie einen Verein finden, der das dann schafft. Aber es ist irgendwie jetzt schwierig zu sagen, ob das in den nächsten Jahren der Fall sein wird. Aber ich könnte mir dann auch schon vorstellen, für das Ziel irgendwann ins Ausland zu gehen.
Aber so ganz leicht fallen würdest du nicht, wenn ich deinen Gesichtsausdruck gerade richtig interpretiere.
Ja, also es ist schon das Ziel, irgendwann Champions League zu spielen. Die Frage ist halt einfach immer nur, wann. Also Ich glaube, ich bin bisher mit meinem Weg ganz gut gefahren, habe immer ganz gute Entscheidungen getroffen. Ich habe jetzt hier noch ein Jahr Vertrag. Mal gucken. Also ich bin gespannt, ehrlich gesagt, selber, wann und wo ich irgendwann mal spielen werde.
Also, dass du deinen Weg bisher ganz gut gegangen bist, das würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall zu 100% unterschreiben, dass du die richtigen Entscheidungen getroffen hast auch. Und dein Weg in naher Zukunft führt dich ja erstmal heute Abend, also am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts, zum DHB-Pokal-Viertelfinale bei Union Halle Neustadt. Und dann, wir haben es am Anfang dieses Podcasts ja schon mal besprochen, eben zur Heim-WM. Die Gruppenspiele. Island, Uruguay, Serbien sind die Teams, also zwei europäische Mannschaften und ein ja, nahezu unbekannter Gegner. Vor wem hast du den größten Respekt oder welches dieser drei Teams ist die größte Herausforderung für euch als Mannschaft?
Ich glaube, ich würde Island sagen, vielleicht auch unter dem persönlichen Hintergrund, dass da drei Mitspielerinnen jetzt sind von mir, aber auch einfach durch die Qualität. Also ich glaube, die sind da schon vor Uruguay und Serbien zu sehen. Aber ja, ist natürlich immer besonders, gegen Mitspielerinnen zu spielen. Ja, das macht dann schon nochmal mehr Spaß, aber ist auch so, okay, da spielen jetzt drei von dir, reiß dich zusammen, nach dem Spiel seid ihr wieder Freunde und im Spiel spielst du für Deutschland und nicht für Island.
Island ja das erste Spiel am 26.11. Was glaubst du, welche Rolle spielt es, in diesem Spiel gleich erfolgreich, also im Idealfall eben auch nicht nur mit einem guten Spiel, sondern mit einem Sieg in dieses Turnier zu starten? Weil sowas ja eine Mannschaft, die sich vielleicht auch noch ein Stück weit sucht, eher auf den Weg bringen kann. Also mit Erfolgen ist es immer einfacher.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es wird wichtig sein, da vielleicht gleich ein Statement zu setzen. Mhm. Okay, wir sind da, wir haben Bock, die Zuschauer mitzureißen, aber halt auch einfach für uns selber, dass wir uns ein gutes Gefühl erspielen. Dass wir gut in den Flow kommen. Ja, ich glaube, das wird echt wichtig sein, um einen guten Start ins Turnier zu kriegen.
Wie nimmst du all das wahr, was gerade rund um dieses Turnier passiert? Wir haben vorhin ja schon kurz über die Hands Up for More-Kampagne gesprochen. Es gibt den WM-Song, es gibt ein Musikvideo, wo einige von euch mit dabei sind. Also Frauenhandball ist aktuell zwar immer noch nicht so präsent, wie wir beide uns das wünschen würden, aber deutlich präsenter als vielleicht im letzten Jahr.
Ja, das würde ich schon sagen. Also es wurde schon sehr, sehr viel getan. Also alles, was du aufgezählt hast, wäre vielleicht so nicht zustande gekommen, wenn es diese WM nicht gegeben hätte. Vielleicht bleibt doch die Graffiti in Stuttgart, glaube ich, war das jetzt. Mhm. Bleibt jetzt für immer da, das fände ich super. Ja, der Song wird vielleicht ein Ohrwurm, dass man den nicht mehr vergisst. Ja, und dann hoffe ich, dass man da vielleicht auch langfristig einfach ein bisschen ja, mehr Zukunft hat, dass es nicht nur jetzt so eine Eintagsfliege ist. Und dann wäre es natürlich schön, vielleicht, wenn wir unseren eigenen Supercup mal haben, wenn wir da einfach mehr mediale Aufmerksamkeit haben. Ja, ich finde es auch noch sehr, sehr schade aktuell, dass die Spiele nicht im Livestream, im Live-Fernsehen zu sehen sind. Ich hoffe irgendwie, das wird noch umgeändert. Also das wäre schon echt sehr, sehr hart, irgendwie eine Heim-WM zu haben. Und es interessiert dann halt das deutsche Fernsehen nicht. Mhm. Da jetzt alle Hintergründe kenne ich nicht. Vielleicht ist das schon abgemacht worden. Aber so als Außenstehender kommt es halt auch einfach dann nicht so gut rüber. Ja, da hoffen wir natürlich sehr drauf, dass es dann irgendwie wenigstens ein kostenloser Livestream ist und man nicht dafür bezahlen muss.
Absolut. Also grundsätzlich natürlich immer schön, wenn Dinge überhaupt gezeigt werden, aber ich gebe dir recht, der Zugang zu einem bezahlten Livestream ist ein anderer als zu einem kostenlosen Livestream oder sogar zum TV-Programm und du erreichst natürlich nochmal ein größeres Publikum und eine größere Gruppe. Deswegen vielleicht umso wichtiger hier nochmal der Aufruf, weil ja auch dieser WM-Song in der Halle, muss man ganz ehrlich sagen, nochmal viel cooler klingt, als wenn man ihn sich irgendwie zu Hause auf Spotify anhört. An dieser Stelle nochmal die Aufforderung, schaut mal in eure Terminkalender, was ihr so vorhabt im November und Dezember. Es gibt noch Tickets für die Spiele der deutschen Mannschaft und ich glaube, diese Mannschaft hat es verdient, vor Ort unterstützt zu werden und ich freue mich da auf ein riesengroßes Handballfest im November und Dezember. Wir machen noch mal eine kurze Pause, Nike, und dann starten wir gleich rein in unseren dritten und letzten Teil.
Da
Teil 3 mit Nike Kühne und rein in unsere letzte Rubrik, nämlich die Rubrik Hand aufs Herz. Kurze, schnelle Fragen mit kurzen, schnellen Antworten, Nike. Mit wem teilst du dir bei den Nationalmannschaftslehrgängen ein Zimmer?
Alexia Hoff.
Wie ist sie als Mitbewohnerin?
Sehr entspannt.
Das ist gut.
Also wir haben schon sehr viele ähnliche Abläufe, sage ich mal. Also sie geht jetzt nicht irgendwie um 7 schon schlafen, das passt schon sehr gut. Sie schläft immer sehr früh ein und sie hört gerne Podcasts. Da läuft dann manchmal Hand aufs Herz.
Sehr schön, dann hoffe ich, dass... bis dahin wird sie es wahrscheinlich schon längst gehört haben.
Ja, die waren schon sehr aufgeregt, was ich heute sage.
Sehr gut. Gegen welche Nationalspielerin spielst du im Verein am wenigsten gern?
Oh. Vielleicht Mareike Thomeyer, weil sie immer 1-gegen-1 auf mich drauf geht.
Wie ist da so die Quote, wenn sie 1-2
weiß ich nicht, aber sie kriegt es schon oft hin, dass ich hinten dran bin.
Wer wird Weltmeister, wenn nicht Deutschland?
Norwegen.
Weil?
Weil Henny Reiss dann einfach überragend ist und ja, ich glaube, die letzten Spiele einfach schon gezeigt haben, dass sie einfach auch eine Macht sind im Welthandball. Klar ist auch immer noch Frankreich dabei, also ich würde schon ganz klar sagen, Norwegen, Frankreich sind so die Titelanwärter, hoffentlich neben uns, aber die sind schon sehr, sehr stark.
Weil wir über den offiziellen WM-Song Hands Up for Moria jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, wenn der Song läuft, dann?
Zu jeder Zeit.
Singst du mit? Tanzt du mit? Wirst du eher nachdenklich, weil das große Ziel so vor Augen ist? Also was macht dieser Song mit dir?
Dann singe ich mit.
Du singst.
Ja.
Du bist wahrscheinlich auch textsicher. Ihr alle.
Ja, zumindest den Refrain-Teil. Ja.
Eine Frage zu unserem Managerspiel in der Handball-Bundesliga. Start 7. Kennst du es?
Ja.
Spielst du es?
Ja.
Sehr gut. Wen würdest du in deine aktuelle Start 7 stellen?
Ja, Skipper Gotu. Den hat unser Physio, da bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Also wir haben eine Mannschaftsgruppe, wo wir zusammen spielen und der hat halt Skipper Gotu, der immer so viele Tore macht. Mhm. Aber fällt mir gerade ein, Gitzel würde ich auch nehmen, weil er einfach immer mindestens 60, 70 Punkte gibt. Skipper Gotu macht halt manchmal noch ein paar Fehler, die dann zu Minuspunkten führen.
Wen würdest du im Tor nehmen?
Ich glaube David Speth.
Mhm. Weil?
Oder Andy Wolf, aber der ist sehr teuer.
Hat David Speth es günstiger als Andy Wolf?
Ja.
Okay. Ja, dann, lieber Andy, du weißt, ich schätze dich sehr, aber dann würde ich auch den David nehmen.
Ja, ich würd ihn sehr gerne kaufen, aber kein Geld.
Kein Geld dafür.
Nee.
Ah, das Problem kenne ich.
Ja.
Die Handball-Bundesliga spielt ja aktuell ihre 60. Saison. Hast du ein persönliches Highlight in 60 Jahren Männerhandball-Bundesliga? Vielleicht als Zuschauerin oder warst du mal irgendwie als Einlaufkind dabei? Oder gibt es sonst irgendwas im Männerhandball der letzten 60 Jahre, wo du sagst?
Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das nicht ein Champions-League-Spiel war. Aber ich hatte ganz lange auch immer ein Trikot von Hampus Wanne, als er noch bei Flensburg gespielt hat. Und da waren sie Meterwerfen.
Champions League.
Ah, Mist, okay.
Das war die Champions League, als Flensburg dann Champions League-Sieger wurde und er den 7 Meter wirft, ne?
Ja, genau. Daran kann ich mich gerade erinnern.
Wo er so in die Knie geht danach.
Ja.
Das war Champions League.
Ja, okay.
Ja.
Nee, das ist gerade nur in meinem Kopf. Aber sonst natürlich, also ich gucke sehr gerne auch Männerhandball und finde einfach, dass mittlerweile da auch fast jeder gegen jeden gewinnen kann. Also dass es einfach die stärkste Liga der Welt ist und ja, was Gitzel da jeden Spieltag zeigt, aber ja auch einfach die unterschiedlichen Spielsysteme mit 4 Rückraum, das ist dann schon einfach super interessant anzuschauen.
Jetzt stelle ich eine nicht ganz einfache Frage zum Abschluss dieses Podcasts. Was braucht der Frauenhandball, was braucht die HBF, um langfristig dahin zu kommen, wo die HBL, so wie du sie gerade beschrieben hast, heute ist?
Ich glaube, am einfachsten ist es, durch mediale Aufmerksamkeit größer zu werden und mehr Sponsoren zu bekommen und halt auch dann, dass mehr Geld halt einfach in die HBF fließt. Also ich glaube, es ist immer blöd dahingesagt, uns fehlt Geld, aber es ist halt so und man kommt da halt nur hin, wenn man mehr Reichweite hat. Ich glaube, es ist jetzt auch zwar wieder Männerhandball, aber dass jetzt auch in den USA geguckt wird, wie man da den Handball platzieren kann. Ja, weiß nicht, ob man dann da auch den Frauenhandball mit unterstützen kann. Auf jeden Fall, dass die Reichweite größer wird, dass es im Free-TV irgendwie übertragen wird, dass einfach mehr Leute den Sport kennen und dadurch dann halt ja mehr Unterstützung zustande kommt.
Und mit dieser Vision für die nächsten 10 Jahre würde ich sagen, beenden wir und beschließen wir diesen Podcast jetzt an dieser Stelle. Nike, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir und wir sehen uns auf jeden Fall in Stuttgart wieder zur Heim-WM. Ich wünsche euch trotzdem jetzt schon mal ein erfolgreiches Spiel und Mittwochabend, also am Abend der Veröffentlichung dieses Podcasts, auch viel Erfolg im DRB-Pokal. Danke, dass du da warst.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.